DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzen.
Rainer, ich kann es kaum glauben, wir haben es echt geschafft. Wir sitzen echt gegenüber und podcasten.
Ja, und dann im wunderschönen Montabaur. Ich bin auch begeistert.
Ja, also Grenzau ist ja noch ein bisschen schöner, wenn wir ehrlich sind, aber Montabaur geht auch. Wir haben es oft versucht, jetzt hat es endlich geklappt. Rainer Kroth ist heute bei uns bei Das Rauschen im Walde und wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen in Grenzau Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich hatte auch Angebote von der Barbara Schöneberger, aber habe dann dich vorgezogen.
Wobei ich dich da durchaus auch sehen würde. Ne?
Ja, ich auch.
Also, wenn ich ehrlich bin. Rainer Kroth, für die, die Rainer Kroth nicht kennen, weißt du was? Magst du mal ganz kurz sagen, wer du eigentlich bist und dann ergänze ich?
Ja, Rainer Kroth, besser bekannt vielen als Rainer Zufall, Comedian. Und ich habe dieses alter Ego, Rolli Hastenleubel, das ist nämlich dieser Rainer Zufall, vor fast 30 Jahren erfunden. Es war ein Geburtstagsgag an meinem 14. Geburtstag und daraus ist dann ein Zweitberuf und dann ein Beruf geworden und das hat mir in den letzten fast 30 Jahren sehr, sehr viel Freude bereitet.
Und darüber müssen wir gleich natürlich noch sprechen. Du bist aber auch unglaublich Tischtennis-verrückt. Du bist tatsächlich auch Partner beim TTC Grenzau, darüber sprechen wir auch gleich. Das bist du nämlich noch gar nicht so allzu lange. Aber wir fangen tatsächlich mal mit deiner Comedy-Geschichte an. Also früher waren es ja Comedians, glaube ich, heute sind's, nennt man es Comedy. Ich weiß gar nicht, das Wording hat sich auch geändert, oder, in all den Jahrzehnten?
Ja, also Alleinerhalter höre ich gar nicht gern, das ist so 50er-Jahre-Style. Aber im Endeffekt geht es darum, dass man halt Leuten Spaß bereitet, wie das jetzt genannt wird. Ist mir eigentlich relativ egal, aber Comedian ist, glaube ich, der gängige aktuelle Begriff.
Ich würde von mir behaupten, ich kann ganz schwierig lustig sein. Also wenn ich ein Bühnenprogramm hätte, es würde wahrscheinlich 20 Sekunden dauern. Ich würde auf die Bühne gehen, ich würde so tun, als ob ich stolper, ich falle hin und dann würde ich sagen, okay Leute, mehr kann ich nicht. Das war's. Wie hast du gemerkt, dass du Leute unterhalten kannst? Und wann ist das passiert? Das muss ja schon vor einigen Jahren passiert sein.
Ja, das ist schon sehr, sehr früh durchgedrungen in meiner Persönlichkeit. Ich war ja Handballer und ich erinnere mich, dass ich auf den Auswärtsfahrten, ich habe damals in der Oberliga in Musselweiß gespielt, wir hatten dann Fahrten in Richtung Trier und Oberer Hunsrück und dann musste ich auf der Rückfahrt immer ans Mikro und dann hieß es, Rainer, erzähl mal wieder Witze. Im Nachhinein war das ja schon eine ganz klare Richtung. Ich habe auch ansonsten immer super gerne Witze erzählt, Leute unterhalten und bin halt sehr extrovertiert, stehe gerne so ein bisschen im Mittelpunkt, das gebe ich gerne zu. Und da ist natürlich sehr naheliegend, dass man dann auch das beruflich nutzt und Comedian wird.
Wann hast du das erste Mal wirklich mit Comedy auf der Bühne gestanden? Weißt du das noch?
Auf der Bühne bei meinem 14. Geburtstag eben erwähnt, da war halt meine Idee, dass ich anstelle der üblichen Steh-Rum- und Laber-Fete meinen damals ca. 40 Gästen halt ein besonderes Unterhaltungsprogramm biete. Und dann hat eine Freundin unserer Familie, die Ada Fürstenau, die auch schon in einem Amateurtheater gespielt hat, gesagt, dann lass uns doch einfach ein paar Sketche spielen. Ich habe dann zum ersten Mal den sogenannten Koblenzer Hehl dargestellt, also eine spezielle Abart des Koblenzer Mannes, der auf mich ein sehr hohes Humorpotenzial hat, ohne dass er sich selbst darüber bewusst ist, der Hehl. Und den habe ich dann auch noch da dargestellt und daraus ist dann so ein Programm entstanden, was ich dann ab und zu mal auf Geburtstagen bei Bekannten gespielt habe. Dann kamen die ersten kleineren Engagements. Ich erinnere mich noch an eine Hochzeit, wo wir dann zu dritt 100 Mark bekommen haben, was damals noch sehr viel Geld war.
Wahnsinn, ja.
Und dann kam die verrückte Idee. Damals gab es ja neben dem Café Hahn auch den sogenannten Comedy Club Blaue Bivel in Koblenz. Und da kam halt eines Tages die Idee von Berti Hahn, dem Inhaber, da so eine freie Bühne einzurichten, wo halt donnerstags Leute, die glauben, sie wären lustig, vorspielen durften. Und dann habe ich gesagt, hör mal Berti, wir würden gerne mal da so was spielen, zu dritt. Und dann sagte er, Langer, du kennst so viele Leute, du machst mir eine Lade voll, wenn du dich blamierst, ist dein Problem. So ein typischer Koblenzer Satz. Und daraus ist halt ein reiner Zufall entstanden.
Ja. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die den Weg mitgeprägt haben, hast eben einen Namen gesagt. Also es kommen dann schon Leute auch dazu, mit denen man dann gemeinsam auch kreativ geschafft hat in der Zeit?
Ja, ich würde sogar sagen, ohne die beiden Menschen, die ich jetzt gleich erwähne, wäre das nie so weit gekommen. Einmal diese Ada Fürstenau, die das Ganze ein bisschen angetrieben hat. Und dritter im Bund war der Frank Eller, der heute ein berühmter Schauspieler und auch Regisseur in Koblenz in der alternativen Kultur ist. Der war so der künstlerische Antreiber, hat auch super tolle, geile Ideen gehabt. Und es war immer wieder eine Freude bei den Proben, auszutesten, was können wir zu dritt da darstellen, was ist alles möglich. Meine Rolle war dann die des Prolls mit teilweise Gags weit unter der Gürtellinie, die ich heute so nie mehr spielen würde, aber damals war das vom Zeitgeist her noch okay. Und ich sollte ja auch so diesen Proll imitieren und parodieren, und da war halt auch eine gewisse Derbheit angesagt.
Und du hast da schon immer in dieser Rolle auch eine Perücke getragen oder kam das später dazu?
Im ersten Jahr tatsächlich nicht. Mhm. Sehr gute Frage. Aber dann hat auch ein weiterer künstlerischer Wegbegleiter, der Walter Wolf, mein alter Arbeitskollege, der auch immer den Hegel imitiert hat damals während der Arbeitszeit bei der Rheinzeitung, der hat nach der ersten Vorstellung gesagt: Rainer, das ist alles okay, aber du siehst viel zu brav aus mit deiner normalen Frisur, mit deinem normalen Gesicht. Du brauchst eine Fokuhila-Frisur. Woraufhin ich dann ins berühmte Koblenzer Haus Tegelers gegangen bin und habe mir für unglaubliche 250 Mark damals die entsprechende Perücke gekauft, die dann an den Seiten noch angeschnitten werden musste, damit er doch richtig echt aussah. Und dann kam in der Tat ein künstlerischer Quantensprung, würde ich mal sagen, weil ich durch diese Frisur auch ein ganz anderer Mensch war und viel brolliger agiert habe. Und das ist so eine Art Tarnkappe, und das hat also wesentlich dazu beigetragen, dass wir da auch etwas berühmt wurden, lokal gesehen.
Wobei ich sagen darf, ich durfte dich ja schon erleben in Phasen, in denen du ohne Perücke und dann auch mit Perücke quasi gearbeitet hast. Der Rolli ist auch schon so ein bisschen eitel. Der achtet schon darauf, dass die Frisur richtig sitzt, auch wenn man das gar nicht glauben mag, oder?
Ja, ich hasse die Momente, wo ich dann später einen Film oder eine Videoaufnahme sehe und sehe dann, dass die Perücke nicht sitzt. Oder ganz oft werden halt auch Handyfotos gemacht, die dann Menschen auch bei Facebook veröffentlichen. Und dann sage ich immer: Ach, da guckt wieder eine Ecke raus, weil du nicht darauf geachtet hast, die Perücke vorher zu kämmen. Ja, da ist eine gewisse Eitelkeit auch da.
Also du hast nicht nur die Perücke dabei, sondern immer auch einen Spiegel und einen Kamm, um es nochmal zu richten, gell?
Ganz genau, ja.
Finde ich total fantastisch. Comedy, du hast gesagt, dass irgendwann der Punkt kam, an dem du das dann quasi zu deinem Beruf gemacht hast. Keine leichte Entscheidung, oder? Irgendwann zu sagen: Weißt du was, ich glaube, ich setze mal nur noch auf diese Karte, weil du warst ja ehrlicherweise auch nicht mehr der Jüngste.
Richtig. Ist so, manchmal gibt es halt Momente im Leben, die eine gewisse Entscheidung forcieren und wo man im Nachhinein sagt: Genauso muss es doch sein. Damals war es halt so, dass ich so Ende 40 war und war gut situierter Mitarbeiter bei der Rheinzeitung im Anzeigenverkauf, in der Akquise. Hat mir auch super Spaß gemacht. Das war aber schon die Zeit, wo das alles ein bisschen zurückging, wo das Internet halt Auflage gekostet hat, wo gewisse Rubriken wesentlich kleiner wurden oder gar verschwunden sind, wie zum Beispiel Stellenmarkt, Kfz-Markt, Immobilienmarkt, wovon ich dann zum Teil auch gelebt habe, weil ich ja einen Vertrag hatte mit provisionsabhängiger Bezahlung. Und parallel ist das Comedy quasi explodiert. Da habe ich also teilweise an einem Wochenende 3-4 Auftritte gehabt und musste dann morgens montags um 8 Uhr im Büro sitzen. Und dann kam halt die Situation, dass die Rheinzeitung verschiedenen Kollegen angeboten hat, dass sie ihren gut dotierten Vertrag praktisch kündigen, mit einer Abfindung versüßt. Und da ich ja über 30 Jahre bei der Rheinzeitung war, war das Angebot damals auch sehr verführerisch. Und da war die Idee: Boah, du bekommst jetzt eine Menge Kohle, kannst gleichzeitig die Comedy-Karriere so richtig antreiben, wobei damals wirklich so eine Zeit war, wo Comedy wirklich explodiert ist, deutschlandweit, und auch hier in unserem Umfeld sich da unheimliche Dinge aufgetan haben. Und das war also eine tolle Entscheidung, eine schwierige, weil ich auch zwei kleine Kinder hatte, die ich noch ernähren musste, aber das hat wirklich super gut geklappt.
Die Zeiten haben sich einfach verändert, muss man ganz ehrlich auch sagen. Natürlich, es hat sich überall alles verändert. Ich habe Berti Hahn vor 2-3 Jahren getroffen zu einem Podcast und habe gesagt: Wenn du mir einen Gefallen tun könntest, machst du bitte die blaue Bibel wieder auf, weil das einfach eine unfassbar tolle Zeit war, fand ich damals, in der Bibel, in der Szene und als Comedy gerade so entstand, auch als Comedy dann irgendwann im Fernsehen gerade so begann stattzufinden. Das war eine total spannende Phase. Hast du in der Phase oder mit Blick auf Fernsehen auch immer noch mal gehofft, dass du die Rolle auch noch mal einem größeren Publikum, einem richtig großen Fernsehpublikum zeigen kannst? Oder war dir irgendwann klar, es ist so schwierig, in dieser Szene da reinzukommen, ich liebe das, was ich mache, so wie ich es mache, und da bleibe ich auch?
Ja, ganz spannende Frage. In der Tat war es so, dass logischerweise durch den Erfolg bedingt, den ich damals hatte, wir hatten ja teilweise eine Woche lang ein Programm gespielt, jeden Abend ausverkauft, 232 Leute gingen in der Spitze rein und du kamst dir natürlich vor wie der König, wenn du zur Blauen Bibel kamst und da stand eine Riesenschlange bis runter in Entenpfuhl von Menschen, die mein Programm sehen wollten, was ich geschrieben habe, da war natürlich der Gedanke nah, auch forciert durch viele Menschen, die gesagt haben, boah, du musst doch im Fernsehen, dass ich dann Kontakt aufgenommen habe und war auch 2-3 Mal im Nightwash, im Comedy Waschsalon, damals von dem Koblenzer Knacki Deuser moderiert. Aber da hat sich immer wieder gezeigt, und das ist für viele gar nicht nachvollziehbar, ist aber so, dass der Koblenzer Dialekt nicht transportabel ist. Es gibt also in Deutschland viele Comedians, die mit Dialekt sehr erfolgreich sind. Ich nenne mal den Mittermeier oder auch den Heinz Becker, Dudenhöfer, der mit Saarländisch super erfolgreich ist. Aber ich habe halt mehrfach erlebt, dass ich schon im Raum Köln gescheitert bin mit meinem Koblenzer Blatt. Plus die spezielle Figur, reiner Zufall, die so ein bisschen prollig angelegt ist, um die Ecke rum, die ist nicht transportierbar. Ich habe vielleicht zu früh auch aufgegeben, aber es gibt dann so einen schönen Spruch, besser der König von Koblenz als der Depp der Nation. Okay. Und da das hier lokal im Umkreis von 30, 40 Kilometern sehr, sehr gut geklappt hat, mit ganz, ganz vielen Auftritten, ständig verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Geburtstage, Hochzeiten, Sommerfeste, Kirmesauftritte, Betriebsfeiern, Weihnachtsfeiern. Also gibt überhaupt kein Event, wo ich nicht auch schon gespielt habe. Und das ist so gut gelaufen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, dann schlafe ich halt nachts zu Hause, anstatt irgendwo in einem billigen Hotel in Hannover, Hamburg oder wo auch immer. Und habe hier meinen Spaß und da bin ich auch im Nachhinein sehr zufrieden mit.
Mhm. Wirst du eigentlich oft erkannt, oft angesprochen?
Also in Koblenz schon oft, ja, aber ja, auf eine angenehme Art. Da ist dann eher schön, wenn er sagt, ach, bist du nicht. Ich sehe natürlich jetzt ohne Perücke auch ein bisschen anders aus. Aber es gibt halt viele Menschen, die mich kennen und die mich auch ansprechen, aber das ist okay.
Ich habe dich immer zum einen als Comedian wahrgenommen und zum anderen als einen Typen, der einfach unverschämt fit ist. Also was hat der Faktor Fitness bei dir in deinem Leben für eine Rolle gespielt? Der Sport, habe ich immer das Gefühl gehabt, unglaublich wichtig für dich.
Ja, das hast du allerdings recht. Das ging schon los mit 10, 11 Jahren, als ich angefangen habe, Handball zu spielen. Das war also mein Ein und Alles. Ich habe dann auch Rheinland-Auswahl gespielt, weil ich halt für mein Alter immer schon sehr groß war und einen festen Wurf hatte. Leider haben die technischen Qualitäten parallel nicht zugenommen, muss ich zugeben. Aber immerhin habe ich nachher Oberliga gespielt und habe dann so mit 21, 22 den Kraft- und Fitnesssport für mich entdeckt. Und da war ich so fasziniert von, dass man durch ein paar Übungen dickere Arme kriegt. Das war also sehr beeindruckend für mich, auch für meine Eitelkeit, muss ich zugeben. Und dann habe ich halt wahnsinnig viel Fitnesstraining absolviert und habe dann auch mit 26, 27 aufgehört, Handball zu spielen. Heute sind meine Knie, meine Schultergelenke dankbar für die Entscheidung und habe dann auch nebenbei immer noch als Fitnesstrainer gearbeitet und habe, das war also ein wichtiger Teil meines Lebens, mit dem Ergebnis, dass mein Sohn, der heute 41 ist, ein Fitnessstudio hat. Da ist das also in der Familie auch weitergegangen. Abgesehen davon habe ich dann auch weiterhin immer Waldlauf, Jogging betrieben oder seit 20 Jahren auch Tischtennis. Und dieser Mix aus diesen verschiedenen Sportarten macht mir sehr viel Spaß. War auch noch Jugendtrainer im Handball, das habe ich noch vergessen, ein paar Jahre lang. Also ich bin da sehr vielseitig interessiert.
Wahnsinn. Magst du uns verraten, wie jung du heute bist?
Ja, ich werde in 4 Wochen 68, unglaubliche Zahl. Ich kann das gar nicht fassen, okay. Aber das ist wirklich so, ja.
Aber fühlst du dich nicht wie 68, oder?
Ja, schwer. Wer sagt einem, wie man sich fühlen muss? Aber ich gebe dir recht, ich würde mal sagen, so circa 10 Jahre jünger fühle ich mich, ja, kann man schon so sagen.
Ich habe übrigens eben was vergessen, ich kann doch lustig sein. Letztes Jahr, Heimspiel, Grenzau gegen Düsseldorf, wir sprechen gleich natürlich noch intensiv über Tischtennis, liebe Freunde. Timo Boll war mit da und kam nach dem Spiel mit seiner Familie und seinem Hund noch oben in den VIP-Raum zum Essen. Und ich stand neben Olaf Stettner, unserem Vorsitzenden, und sagte, Olaf, weißt du eigentlich, wie der Hund von Timo Boll heißt? Er so, nein. Und ich so, Timo Bell.
Das ist wirklich lustig.
Jetzt musst du als Comedian sagen, so schlecht ist der gar nicht.
Ja, genau. Potenzial für Gagschreiber, ganz klar.
Also für einen, auch wenn es nur einer ist, aber den einen Gag, den habe ich auf jeden Fall sicher. Rainer, du machst ganz intensiv Comedy, du triffst ganz viele Menschen, du begeisterst ganz viele Menschen und irgendwann kommt eine Pandemie, von der wir alle nicht wussten, was ist denn das jetzt und was macht das jetzt mit uns? Gab es einen Zeitpunkt in dieser Zeit, in der du gedacht hast, das mit Comedy, das war's für mich?
Nein, es ist natürlich wesentlich weniger geworden, beziehungsweise ganz erstorben. Aber ich habe dann auch mal entdeckt, dass es schön ist, samstags und freitags zu Hause zu sitzen. Mhm. Ich erinnere mich eines Abends, wie meine Frau dann um 8 Uhr ins Wohnzimmer kam und so: Was machst du denn hier? Ja, und dann sage ich: Ich wohne hier. Ja, insofern parallel zur Pandemie hat meine Rentenzahlung eingesetzt, also Auszahlung. Insofern war ich da finanziell auch abgesichert, hat also genau gepasst, aber ich kann nachvollziehen, dass jüngere Künstler, die halt von ihren Gagen leben, da wirklich schon ein enormes Problem hatten in der Zeit. Und insofern kann ich sagen, gut war die Pandemie für mich, bin dann ein bisschen ruhiger geworden und habe altersbedingt auch dann mal Erholungsphasen eingelegt. Und deshalb kann ich eigentlich stark gut mit leben. Aber das war schon eine schwierige Zeit für mich, nicht ganz so schlimm, aber für viele Kollegen bestimmt, ja.
Hat sich seither was verändert für dich in der Wahrnehmung, in deinen Terminen, in deinen Auftritten? Also spürst du eine Veränderung am Comedy-Markt, bedingt durch Corona oder vielleicht durch andere Einflüsse?
Ja, also ich kann da nur für mich sprechen. Bei mir ist wesentlich weniger geworden, was, wie eben schon erwähnt, mich nicht ganz so hart trifft. Aber es ist schon interessant zu gucken, wie, ich sage jetzt mal, von früher im Monat vielleicht 10 Auftritte waren, jetzt sind es noch 3 oder 4, wo man sagt, hey, alles ist vorbei, angeblich sind alle Leute total feierwürdig, wollen nachholen, was sie in den 2 Jahren versäumt haben. Aber was die Buchen betrifft, da ist schon ein deutlicher Unterschied nach wie vor zu sehen. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Mhm.
Gibt es ja in ganz vielen Bereichen tatsächlich, dass sich da echt einiges verändert hat. Rainer, kannst du dir Comedy im Fernsehen anschauen?
Ja, sehr gerne. Einmal als Anregung, dann bin ich ja, wie gesagt, ein lustiger Mensch und gucke natürlich auch gerne andere Comedians. Und ich erwische mich also tatsächlich, dass ich, wenn ich sehr gute Acts gucke, dass ich dann danach top motiviert bin, mir vielleicht auch ein paar Sachen aufschreibe, wo ich auch meine Sachen noch ein bisschen ausbessern oder etwas besser darstellen will, wo ich halt einfach eine Anregung von einem anderen Künstler kriege. Und doch, gucke ich mir eigentlich sehr gerne an.
Kannst du
mir
einen Namen nennen, wen du lustig findest?
Felix Lobrecht finde ich total witzig, weil der schafft das echt, dem ist scheißegal, was die Leute denken. Da bin ich immer fasziniert, weil ich bin so ein Typ, da hat mal ein bekannter amerikanischer Comedian hat gesagt, ein Sketch ist wie eine Allee in der Nacht. Das heißt, du hangelst dich von Laterne zu Laterne, damit du was sehen kannst, und im übertragenen Bereich hangelst du dich von Pointe zu Pointe. Mein Programm ist also sehr pointenlastig, und wenn ich halt eine längere Geschichte erzähle und da ist eine Minute lang kein Knaller dabei, dann werde ich ein bisschen nervös, weil ich denke, ich verliere die Leute. Und richtig gute Comedians, die schaffen es ja 5 Minuten, die Leute zu halten, ohne dass was zum Lachen ist am Schluss, weil die Geschichte halt der Gag ist und die Superpointe kommt. Deshalb den Lobrecht, den bewundere ich, weil der halt einfach eine coole Socke ist und einfach mal 2 Minuten erzählt. Ansonsten liebe ich den Bastian Pastewka und seine Serie. Der ist ja kein klassischer Comedian, ist aber super lustig und der Humor kommt hinten um die Ecke. Dudenhöfer sehe ich sehr gern. Heinz Becker habe ich vor ein paar Wochen noch im Café Hahn geguckt. Atze Schröder ist mein großes Prollvorbild der 90er und 2000er Jahre gewesen. Den finde ich auch immer noch super geil. Ja, könnte ich das noch fortsetzen, aber die Richtung.
Oh, das ist schon mal ganz spannend, ja. Wie wichtig ist für dich Social Media? Bist du überhaupt Social Media-mäßig groß unterwegs?
Da kommt mein technisches Know-how leider zum Tragen, also das fehlende technische Know-how. Ich müsste viel mehr machen, sagt mir jeder. Bei Facebook mache ich ab und zu mal einen Gag oder einen kleinen Film. Ich bin da sehr faul, wahrscheinlich auch schon ein bisschen altersbedingt. Ich weiß, man könnte da viel mehr machen. Ich müsste auch bei Insta irgendwas machen, habe ich auch mal gestartet mit meinem Sohn gemeinsam damals, aber aus Zeit und Gründen und sonstigen Gründen, Pandemie, gab es auch einmal einen Stopp in der Richtung. Das müsste ich eigentlich viel mehr machen. Da bin ich ein bisschen nachlässig, gebe ich gerne zu.
Aber darf ich dir was sagen? So von der Wahrnehmung her, aus der Distanz, bist du für mich der erfolgreichste Koblenzer Influencer, auch wenn du kein Insta hast. Also es soll ja auch noch Menschen geben, die influenzen können ohne all das. Und ich finde es spannend, dass du Felix Lobrecht nennst, den ich übrigens auch sehr, sehr gut finde. Aber der zum Beispiel ja in jungen Jahren jetzt gerade sagt, ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Ich höre auf. Ich brauche mal keine Bühne, kein Podcast, kein nichts. Ja. Ich bin komplett durch. Ich muss mal richtig runterfahren und ich kann euch auch nicht sagen, ob ich wiederkomme. Also das ist zum Beispiel
auch... Das habe ich gar nicht gewusst. Interessant.
Ja, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille des wirklich im Rampenlicht Stehens. Ne? Ja. Also Fernsehen machen, Podcast machen, auf den Bühnen stehen. Ich glaube schon, dass das was mit den Leuten macht, die dann präsent sein müssen, ne? Die natürlich auch influencen müssen, bei Insta sein müssen, wie auch immer. Also es ist gar nicht immer so gesagt, dass das alles so viel besser ist, wenn man da überall so präsent und aktiv ist, glaube ich, oder?
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also bei mir war es so, dass ich damals, als die Corona-Pandemie eingesetzt hat, da hatten wir gerade Premiere im Café Hahn, haben noch 4-5 Tage gespielt und ich war so weit von durch, dass ich wirklich nachts aufgewacht bin und nicht mehr schlafen konnte, was ich vorher noch nie hatte. Und dann war ich auch mal beim Arzt, Blutdruck messen lassen etc. Und dann habe ich gesagt, was ist mit mir los? Und dann sagte er, hör mal Rainer, du bist über 60, guck mal in deinen Ausweis rein. Gell? Was du da abreißt mit Programmschreiben, Auftritten, alles was drumherum hängt. Ist ja nicht so, dass du um 8 Uhr in den Café Hahn gehst und um 10 Uhr rauskommst und nach Hause gehst, sondern das geht ja um 4-5 Uhr schon los und geht auch danach noch weiter, plus x 1000 Dinge. Und gerade heute durch die sozialen Medien kann ich total nachvollziehen, was der Lobrecht da sagt. Fernsehen, Podcast, was auch immer. Du musst ständig präsent sein und das macht natürlich auch was mit dir, klar.
Ja, absolut. Lass uns über Tischtennis sprechen.
Sehr gerne.
Du hast vor 20 Jahren angefangen. Wie ist das entstanden? Irgendwie in der Garage? Glaub, oder?
Noch länger her. Ich habe immer schon im Jugendheim mit 10-11 Jahren schon gespielt und habe aber dann wegen Handball und anderen Dingen das nicht weiterverfolgt. Und dann vor 30 Jahren circa hatte ich beruflich Kontakt mit dem Peter Winks, der große alte Mann des Rot-Weiß-Koblenz Tischtennis, Entschuldigung. Der hat immer gesagt, Herr Groth, haben Sie nicht auch Sport gemacht? Sag ich, ja, ich habe früher mal. Ja, dann kommen Sie doch mal abends trainieren. Wir spielen immer Dienstags und Freitags. Und dann bin ich mal hin und habe total fasziniert gemerkt, dass ich ja eigentlich ganz gut kann, aber dass viele Dinge überhaupt nicht ausgeprägt sind. Vor allen Dingen, der hat damals also ständig unterschnittene oder sogenannte Schupfbälle gespielt und ich habe die permanent ins Netz gehauen und wusste überhaupt nicht, was da passiert, bis er mir mal erklärt hat, dass man Unterschnitt nicht einfach so annehmen kann, sondern mit Unterschnitt zurückspielen muss. Und das war für mich unglaublich. Und dann hat er gesagt, Mensch, mein Sohn und meine Schwiegertochter wollen gerade eine Mannschaft bilden. Hättest du nicht Lust, da vielleicht als vierter Mann oder Ersatzmann mitzuspielen in der untersten Freizeitklasse? Und das habe ich dann auch gerne gemacht. Und ich weiß heute noch, was hat für ein super geiles Gefühl war, einmal um Punkte zu spielen gegen Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und dann habe ich comedy-bedingt mal ein paar Jahre Pause eingelegt, wo ich damals sehr viele Auftritte hatte, null Zeit noch zu trainieren. Aber dann vor circa 10 Jahren wurde ich angesprochen von meinem Kumpel Thomas Fischer, der in Mülheim mittlerweile gespielt hat, beim TTC und sagt, hör mal, wir brauchen noch einen Ersatzmann in der Freizeitklasse, du musst nicht höchstens 3-4 Mal im Jahr spielen. Und also, ja, dann schreib mich mal mit auf. Und seitdem, das ist jetzt fast 20 Jahre her, bin ich wieder dabei und ich würde mal sagen, ich bin momentan so verrückt wie noch nie in meinem Leben, weil ich auch sehr viel Zeit habe und weil mir das wirklich einen super Spaß macht.
Was sind denn die Stärken und Schwächen von Rainer Groth am Tisch?
Darf ich das? Ja, also die Schwäche ist meine nicht vorhandene Rückhand. Das gibt es, glaube ich, in ganz Deutschland nicht, dass ich zu 99% Vorhand spiele. Ich habe lange Arme, stehe auf der linken Seite und irritiere damit schon einige Menschen. Aber irgendwie schaffe ich es doch, den einen oder anderen zu besiegen, dann trotz dieser Schwäche. Stärken sind halt ein gutes Ballgefühl und ich spiele halt sehr viel mit Schnitt und mit verrückten, gedrehten Bällen, die den einen oder anderen verzweifeln lassen, aber richtig gute Spieler können das natürlich erkennen und hauen mir dann die Bälle um die Ohren. Aber der entscheidende Aspekt bei meinem Spiel ist, dass ich total Spaß habe am Tisch, denn ich bin so ein richtiges Spielkind. Ich gehe manchmal zu 8-9-Jährigen hin und sage, spiel mal mit mir. Ich spiele auch gegen 80-Jährige. Einfach toll. Tischtennis ist super.
Spielt Comedy eine Rolle am Tisch? Oder darf sie es aus sportlichen Gründen
ja,
nicht?
Ja, ich schwätze manchmal zwischen den Bällen ein bisschen was, wenn es sehr lustig ist. Und höre dann auch mal, beim Tischtennis wird nicht gesprochen. Oder ich jubel schon, bevor der Ball die Platte erreicht, weil ich halt so emotional bin und mich freue nach einem guten Punkt. Aber ansonsten spielt keine Rolle, nein.
Okay, du hast die Tischtennis-Tasche dabei, weil du nach diesem Podcast nach Grenzau fährst zum Trainieren. Sprechen wir auch gleich drüber. Was für ein Equipment hast du denn in der Tasche? Also was wird gespielt? Welche Beläge zum Beispiel? Das ist ja für Tischtennis-Freunde immer interessant.
Ja, ich verlasse mich also immer auf meinen alten Bekleber, das ist der Stuppi. In Koblenz hat er seinen Laden am Schengenhofplatz. Ich spiele eine ziemlich schnelle Vorhand, weil ich ja vorwiegend Vorhand spiele. Und Rückhand habe ich einen ganz neutralen Belag drauf gehabt, der eigentlich nur den Ball abtropfen lässt, ohne groß was damit zu machen. Aber dann kam immer öfter die Anregung von Leuten, die Ahnung haben, wenn du schon kaum Rückhand spielst, dann solltest du zumindest mit deiner Rückhand den Gegner vor Probleme stellen. Und jetzt habe ich tatsächlich seit circa 4 Wochen auf der Rückhand Noppen, wo dem einen oder anderen direkt die Gänsehaut über den Rücken läuft. Aber ich kann ihn super toll spielen, aber es ist schon mal so, dass der Ball ein bisschen schwieriger zurückkommt. Und dass ich damit ganz gut klarkomme.
Okay, Und dann ist im vergangenen Jahr was passiert, wo man auch nicht so zwingend mit rechnen konnte. Rainer Groth wird Partner des TTC Grenzau und unterstützt quasi den Tischtennis-Bundesligisten. Wie ist das entstanden? Was ist da passiert, dass du gesagt hast, ich unterstütze Grenzau und wir können da so ein paar Sachen mal zusammen machen. Ich glaube, das wird ganz gut werden. Was war da der Auslöser?
Ja, also Auslöser war, dass ich mich endlich mal aufgerappt habe und die unglaubliche Strecke von Koblenz nach Grenzau zurückgelegt habe, um mir Heimspiele vom TTC anzugucken, und war direkt fasziniert, natürlich auch mit dem Hintergrund, dass ich selbst hier auch sehr gern spiele und die Atmosphäre in der Halle ist einfach super toll. Und dann hat einer gesagt, Mensch, dann komm doch einfach mal hier zum Training, montags oder mittwochs, und habe das auch gemacht. Und dann war ich so fasziniert von der ganzen Atmosphäre, dass nebendran wirklich Weltklasse-Spieler trainieren. Und da ist einfach Tischtennis in der Luft, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll sonst. Habe dann auch Kontakt bekommen zum Management von Grenzau und dann war meine Idee einmal, dass ich zwei Dinge kombinieren kann, dass ich A, den Tischtennissport unterstütze, B, dann auch so eine kleine zweite sportliche Heimat hier finde und drittens aber vielleicht auch hier beruflich erfolgreich sein kann, indem halt durch diese Beziehung auch irgendwelche Buchungen kommen für Geburtstage, Firmenfeiern, wie auch immer. Und dann habe ich mit dem Markus Ströer gesprochen, mit dem Manager, ob es auch so einen Minisponsoring gibt für einen überschaubaren Betrag. Das war der Fall und jetzt bin ich schon im zweiten Jahr hier Sponsor, habe dann auch meine Anzeige im Saisonheft und fühle mich einfach in der Familie sehr wohl.
Ich erinnere mich noch ans erste Spiel, du im VIP-Raum, Saisonauftakt, erstes Heimspiel, wir spielen zu Hause gegen Saarbrücken, wir schlagen Saarbrücken und gucken uns alle völlig ungläubig an. Kannst du dich auch noch daran erinnern?
Ja, das war wirklich, wirklich unglaublich und das ist ein zusätzlicher Grund, warum ich das toll finde, was ich da gemacht habe, weil das sind Momente, die man einfach nicht mit Geld erkaufen kann. Dieser Stolz, den man dann hat, diese Freude im Umfeld, tausend begeisterte Menschen, toll. Ich freue mich schon auf die neue Saison, habe heute gelesen, dass es das erste Heimspiel gleich gegen Düsseldorf gibt, Anfang September, und da freue ich mich sehr drauf.
Vielleicht kommen der Timo Boll und Timo Bell, wir müssen mal schauen, vielleicht kommen sie beide. Lass uns noch mal über das vergangene Jahr sprechen, die vergangene Saison. Du bist ja in eine Phase eingestiegen, in der Grenzau nicht so allzu oft Spiele gewonnen hat. Klar, wir kennen ja auch alle die Umstände. Es ist unheimlich schwierig, in der Bundesliga zu bestehen. Als kleiner Verein, der wir nun mal sind, bei aller Tradition, die wir haben. Und dann gewinnen wir plötzlich Spiele. Wie hast du das wahrgenommen? Auch diese sportliche Entwicklung, auch das, was der Verein in der Kommunikation gemacht hat, der gesagt hat, hier Leute, wir wissen das. Wir können nicht die ganz großen Spieler kaufen, so wie früher. Wir müssen andere Wege gehen. Und das führte dann in der vergangenen Saison tatsächlich auch schön zum Erfolg. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich war natürlich auch sehr überrascht und genauso begeistert über diese unerwarteten Punktgewinne gegen Top-Mannschaften, die uns scheinbar auch etwas unterschätzt haben. Aber ich denke einfach, da ist auch ein gewisser Teamgeist gewachsen, der beim Trainer losgeht, bei dem Patrick Baum als Urgestein, der vielleicht nicht ganz so erfolgreich im letzten Jahr gespielt hat, aber immer als Größe dabei war. Die Doppel haben sicher eine große Rolle gespielt, aber natürlich auch der unglaubliche Neueinkauf, ein junger Mann, den bis dahin hier kaum einer kannte und der wirklich durchgestartet ist und der sich von der Begeisterung in der Halle hat anstecken lassen und ein Niveau entwickelt hat, was einfach unglaublich ist, was der alles von der Platte gefegt hat. Und ich bin auch ganz froh, dass er in diesem Jahr bleibt und noch ein Jahr mindestens mal hier spielt. Und ich denke, mit der Mannschaft ist wieder einiges möglich, zumindest ein sicherer Mittelfeldplatz dieses Jahr.
In der Liga passiert immer viel personell, völlig klar. Es kommen große Namen, es gehen große Namen. In Grenzau ist die Mannschaft zusammengeblieben. Und ich glaube, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Aus deiner Sicht, so, wenn du es auch ein bisschen sportlich beurteilen kannst, genau der richtige Weg nach dem, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben?
Auf jeden Fall, weil ich denke, dass eine Mannschaft auch nochmal ein Stückchen besser wird, wenn sie sich kennt. Gerade die Zuverlässigkeit spielt eine Rolle, die ja dann auch gegeben ist. Jetzt sind keine Legionäre da, die vielleicht wegen Geld jetzt hier hinwechseln, aber gar keinen Bezug zum Brexbachtaler haben. Dann halt auch die Harmonie beim Doppel, die ja bei 2-2 Spielständen eine tolle Rolle spielen kann und auch mehrfach in der letzten Saison gespielt hat. Aber einfach auch dieses Grenzau-Gefühl, was vielleicht nicht mehr so extrem ist wie in den 90er Jahren, wo ja hier wirklich Weltklasse-Spieler gespielt haben, aber was immer noch eine große Rolle spielt, weil es einfach eine ganz super familiäre Atmosphäre ist und zwar jeden Tag hier, Und deshalb denke ich, dass das für die neue Saison eine gute Basis ist.
Wenn man mal in die Sportregion schaut, rund um Koblenz, Grenzau ist diese eine Konstante seit über 4 Jahrzehnten in der Tischtennis-Bundesliga. Es gibt so viele andere Vereine, die immer mal wieder da sind. Ich erinnere mich an die Vulkan-Ladies, du hast einen Handballbezug.
Ja.
Die TuS hat mal in der zweiten Liga gespielt. Ich glaube, sie weiß bis heute nicht warum, aber sie hat mal in der zweiten Liga gespielt. Jetzt gibt es die Basketballer, die aufgestiegen sind in die quasi zweithöchste Liga. Ist Koblenz ein gutes Umfeld für Spitzensport? Du beobachtest das ja seit Jahrzehnten. Oder glaubst du, dass es echt schwierig ist, hier was zu etablieren?
Ich glaube, das ist ein schlafender Riese in verschiedenen Sportarten. Ich habe alles, was du jetzt erwähnt hast, hautnah mitbekommen. Sowohl die TuS, wo dann teilweise 10.000 Zuschauer da waren, eine unglaubliche Euphorie eingesetzt hat und auch ein Stolz, dieses unglaubliche Spiel gegen Kaiserslautern, wo wir damals 5-0 gewonnen haben, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ich stand da wirklich auf der Tribüne oben und habe gedacht, ich träume, und das sind halt Gefühle, die man nicht nachvollziehen kann. Und wenn man das mal erlebt hat, weiß man auch, warum es so Phänomene gibt, wie Schalke, Dortmund oder sowas, Fans, die für ihren Verein durch dick und dünn geben, die jede Auswärtsfahrt mitmachen, weil das einfach ein super geiles Feeling ist. Dasselbe habe ich empfunden als Handballfreund und Fan, als die Vulkan-Ladies so hoch gespielt haben. Da war auch in der großen Halle teilweise mit 2000 Leuten eine unglaubliche Stimmung, natürlich vorwiegend, wenn sie gewonnen haben. Und das Gleiche wird mit dem Basketball jetzt passieren, war vorgesehen. Ja, schon der Fall. Ich habe 3-4 Heimspiele gesehen und war ein bisschen neidisch als Handball- und Tischtennis-Fan, was für eine tolle Atmosphäre die Basketball-Zuschauer da auf die Platte bringen mit Laola-Wellen, unglaublicher Begeisterung. Ich frage mich immer, das sind doch dieselben Menschen, die auch Handball und Tischtennis gucken, aber da geht echt nochmal der Punk ab, muss ich wirklich sagen. Ja, deshalb denke ich, dass da noch das Ende der Fahnenstange nicht erreicht ist, genau wie bei der TuS, die jetzt wieder aufgestiegen sind, wo auch wieder einiges abgeht. Aber um noch den Bogen zum Tischtennis zu schlagen, ich finde es super schade, dass bei manchen Heimspielen hier knapp 200 Leute sitzen, wo man weiß, wie viele tausend Tischtennisspieler in der Region gibt und die diesen Spitzensport, der hier wirklich ist, sogar Weltklasse, was hier geboten wird, scheinbar am Anfang der Saison noch nicht zu schätzen wussten, nachher ist es ein bisschen besser geworden. Ich werde mich auch jetzt hüten, hier so eine Publikumsbeschimpfung zu starten, das ist wirklich nicht angebracht und würden sie auch nicht weiterhelfen, aber ich fände es sehr, sehr, sehr angebracht, wenn da publikumsmäßig sich wieder Zeiten ergeben würden, wie sie mal vor 20 Jahren waren.
Hast du irgendeine Idee, was man machen könnte? Es ist unfassbar schwierig. Ich meine, man macht sich seit Jahren immer wieder Gedanken, was können wir tun? Am Ende ist es, glaube ich, vor allem die Mannschaft, welche Sympathie strahlt die Mannschaft aus, wie tritt sie auf, gibt es auch mal einen sportlichen Erfolg, aber so ein richtiges Rezept wird es nicht geben, ne? Dafür die Leute in die Halle zu bekommen. Ist ja auch ein interessanter Aspekt, dass die Spieltage so auseinandergezogen werden mittlerweile, also früher war ja alles sonntags um 3 quasi und jetzt gibt es ja mal Freitagsspiele, mal Montagsspiele, die vielleicht gar nicht so schlecht sind, auch vom Termin her, weil da ist nichts anderes. Hast du irgendein Patentrezept, irgendeinen Geheimtipp für den TTC, wie man Zuschauer in die Halle bekommt?
Ja, ich habe es ja in der letzten Saison schon versucht mit anzuregen. Wir haben da so 2-3 kleine Filmchen gedreht, um das Ganze Social Media mäßig ein bisschen anzuheizen. Und beim letzten Filmchen hatte ich auch den Eindruck, da hat sich ein bisschen was getan, weil da sehr viele Menschen auf mich zukamen. Ob die jetzt alle in der Halle waren, weiß ich nicht, ist aber zumindest registriert worden. Viele, die noch nie hier waren, wissen ja gar nicht, was passiert hier in der Halle. Deshalb ist es wichtig, weiterhin tolle Ballwechsel immer mal wieder bei Facebook oder wo auch immer zu zeigen. Einer sagt es dem anderen, das heißt also, die Leute müssen untereinander in ihrem Umfeld, alle Grenzau-Fans, einfach die Leute animieren, mal zu kommen. Ansonsten immer am Ball bleiben, auf ganz vielen Plattformen immer wieder werben, sprechen. Die Presse spielt ja hier in Koblenz traditionell sehr gut mit. Ja, aber letztendlich geht es über die sportliche Leistung. Da denke ich, sind wir auf einem guten Weg.
Wir haben vergangenes Jahr 2 Filme mit dir gemacht. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht und auch sehr gute Resonanz gebracht tatsächlich. Du hast bei beiden auch das Drehbuch geschrieben. Also du bist da auch wirklich voller Engagement mit reingestiegen, weil es dir einfach so viel Spaß macht oder weil du auch Bock hast, mit was zu bewegen?
Ich habe ja hier die unglaubliche Gelegenheit gehabt, meine 2 wichtigsten Hobbys zu kombinieren, sprich Comedy und Tischtennis. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und wäre ich auch gerne dieses Jahr wieder bereit, das eine oder andere Ding zu drehen. Da gibt es ja noch viele Möglichkeiten. Ja, hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, wir machen das auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall wieder gedreht dieses Jahr mit dir zusammen. Das hat so viel Spaß gemacht letztes Jahr, wie gesagt, und so viel Resonanz gebracht. Da müssen wir unbedingt dran anknüpfen. Rainer, lass uns zum Schluss noch ganz kurz nach vorne blicken. Vorfreude auf die neue Saison bei dir auch schon groß, obwohl es noch ein bisschen dauert?
Ja, ich bin eher so ein Typ, ich gucke meistens von Woche zu Woche. Also generell, Vorfreude eben schon angedeutet, ist da, aber das sind jetzt noch 2-3 Monate, wo noch viel passiert. Aber wenn es dann soweit ist, dann bin ich natürlich total begeistert. Voriges Jahr musste ich aus beruflichen Gründen leider bei 3 Spielen passen, was mir sehr leid tut, weil ich ja den exklusiven Zugang zur VIP-Tribüne habe, der mir sehr viel Spaß macht, weil da auch immer dieselben Menschen sind und einfach der Blick natürlich aus dem ersten Stock auch toll ist, vom Catering mal ganz abgesehen. Da freue ich mich total drauf. Das ist jedes Mal für sich ein toller Event. Also insofern wird das Kribbeln erst so, glaube ich, im August einsetzen, wenn das erste Heimspiel vor der Tür steht.
Ja, und wir haben ja direkt einen leichten Gegner. Also ich meine, Düsseldorf haben wir letztes Jahr zweimal geschlagen. Die haben wir am ersten Spieltag gewinnen wir grundsätzlich immer, auch gegen Saarbrücken. Also was soll schon passieren an diesem Tag? Nein, aber man spürt wirklich so, alle können es kaum erwarten, dass es wirklich wieder losgeht. Ne? Einfach weil wir mit so vielen guten und schönen Eindrücken aus der vergangenen Saison rausgegangen sind, dass man sagt, hey, das ist einfach schön. Letztes Wort von dir vielleicht dazu, Grenzau, Traditionsverein, so lange schon Bundesliga, aus einem ganz kleinen entstanden. Manfred Gstettner damals, Olaf Gstettner führt es heute weiter, Markus Ströer unterstützt und macht ganz tolle Arbeit. Ein toller Vorstand, tolle Leute drumherum. Eigentlich so ein Verein, wie man es sich nur wünschen kann, oder? Also da greift so ein Rädchen ins andere. Es ist klein, es ist familiär und trotzdem spielen die Leute einfach Bundesliga. Das ist ja trotzdem verrückt. Du spielst gegen die besten Spieler der Welt.
Ja, ich habe mir sogar das Buch vom Manni Gstettner vor einem halben Jahr gekauft, um die Historie mal so ein bisschen nachzuvollziehen, weil ich muss zugeben, dass ich früher, als ich noch mehr Handball, Fußball affin war, glaube ich, nur einmal in 30 Jahren hier oben war. Und deshalb finde ich das nach wie vor faszinierend. Man gewöhnt sich ja an viele Dinge, die alltäglich werden, aber wenn man diese Historie mal nachvollzieht, gerade wenn man sieht, was für ein finanzielles Potenzial auch so Großstädte wie Düsseldorf oder auch Saarbrücken haben, um so einen Verein zu pushen und hier in diesem kleinen Brexbachtal, das nach wie vor läuft, inklusive der Tischtennisschule und dem ganzen Drumherum und auch der tollen Jugendarbeit, finde ich faszinierend. Das steckt mich total an und ich merke jetzt gerade, dass ich mich total freue, wenn ich eine halbe Stunde an der Platte stehe und endlich loslegen kann.
Ich hoffe, dass du ein paar gute Bälle heute raushaust.
Ja.
Das wird klappen, oder? Rainer, ganz lieben Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du zu Gast warst. Und lass uns einfach den Zuschauern versprechen, dass wir filmtechnisch auch wieder aktiv werden.
Ja, machen wir, oder? Ganz gerne dabei.
Super. Ich danke dir. Wir
danke
freuen uns auch auf die Saison.
Danke. Tschüss.
DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzau.